Also, dann möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Weiterbildung. Ich habe gefragt, was ihr gerne hören und sind verschiedene Sachen eingegangen. Und ich habe probiert, die ein bisschen zu ordnen in meinem Kopf. Aber man kann dann natürlich wieder ausstrahlen zu allen euren Fragen. Und ein Thema war auch die Pubertät allgemein. Und ich habe gedacht, ich nehme die Pubertät als Eingangsthema und von dort her gehen wir dann weiter. Der Freud hat noch gesagt, die ersten drei Lebensjahre seien am wichtigsten, ausschlaggebend für sämtliche Krankheiten. Das stimmt für die Beziehung, also die Bindungstheorie. Und da gibt es ja viele Theorien darüber, von Bowlby. Und jetzt wird das auch wieder so ein bisschen modern, die Mutter-Kind-Beziehung etc. etc. Ich sage, die Pubertät ist genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger. Sie ist wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Und in der Pubertät passieren ganz viele Sachen. Das Kind wird geboren mit einem Hirn, mit ganz vielen Hirnzellen. Und die Hirnzellen müssen dann mit der Zeit vernetzt werden. Die Hirnzellen stellen Möglichkeiten dar, aber man kann nicht alles. Das ist ein Spruch von mir, dass ich mich sage, ich kann nicht alles. Ich habe zwar viel Interesse, aber ich muss mich fokussieren auf etwas, sonst habe ich am Schluss nichts. Und in der Pubertät passiert mit dem Hirn das sogenannte Synaptic Pruning. Das heisst, es wird aufgeräumt im Hirn. Es werden sogar Hirnzellen zerstört, abdelegiert. Denn man kann nicht alles brauchen. Sonst hat man im Kopf ein Messi-Syndrom. Das heisst, es ist viel zu viel los und man weiß nicht, wo anschauen und man kann sich nicht fokussieren. Das Synaptic Pruning ist in dem Sinn natürlich ein Imprinting, also da wird das Hirn geprägt. Und ich sage immer, in der Pubertät geht es nicht darum, dass die Kinder folgen, sondern es geht darum, dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Und Persönlichkeitsentwicklung funktioniert nur, wenn man dem Kind, also dem pubertierenden Kind, eine gewisse Freiheit lässt. Eine gewisse Eigenheit lässt, einen gewissen Freiraum, um selber lernen zu entscheiden. Jetzt, je nachdem, wie das Kind geartet ist, und ich habe euch den Artikel geschickt, die Gene legen den Grundstein, heute müsste ich es schon anders formulieren, die Gene und die Epigenetik legen den Grundstein und die Umfeld bestimmt die Krankheit. Und in der Pubertät nehmen die meisten psychischen Krankheiten ihren Anfang. Und du hast vorher von der Borderline-Persönlichkeitsstörung geredet. Mädchen, also früher hat man hauptsächlich von den Frauen von Borderline-Störung geredet. Und bei den Männern sagt man in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Alle Frauen, die eine sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, die sind gestört worden während der Pubertät in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und sie sind gestört worden, weil sie, und häufig sind es eben ADHS, Frauen, weil sie ein starkes Temperament hatten, höhere Sensibilität, höhere Impulsivität und das Umfeld war nicht sehr tragfähig und hat die temperamentvolle Persönlichkeit von dem Mädchen zu fest eingeschränkt. Und wenn jemand zu fest eingeschränkt wird, der nicht seinem Temperament entspricht, dann kann er sich nicht recht entwickeln. Und dann bekommt man eine gestörte Persönlichkeit. Und ich habe viele Vorträge gemacht für Eltern von Adolescentenkindern. Und es ist immer das Gleiche. Also, da kommen zwei Instinkte aufeinander. Bei den Jugendlichen kommt der Freiheitsinstinkt auf. Und bei den Eltern der Beschützerinstinkt. Und wenn die Eltern zu viel und zu lang beschützen wollen, dann kann das Kind nicht richtig sich entwickeln. Dann gibt es einen Bonsai daraus. Aber der ist dann bei den Menschen nicht so etwas Tolles. Also die Persönlichkeit, die wird einfach kopiert, die wird gestört, die kann sich nicht recht entfalten. Und dann haben wir am Schluss eine gestörte Persönlichkeit. Und alle Persönlichkeitsstörungen, wenn man die Geschichte anschaut, sind sie immer gestört worden in ihrer Pubertät. Das heisst nicht, dass die Eltern schlechte Eltern waren, aber die Passung zwischen elterlicher Erziehungsmethode und kindlicher Persönlichkeit, also anlagemäßiger Persönlichkeit, hat nicht gut passt. Wenn es gut passt, dann funktioniert das bestens. Wenn es nicht gut passt, wenn die Eltern nicht können auf das Kind eingehen, so wie es ist, dann kann es sich nicht recht entfalten. Und dann gibt es in dem Sinn eine Störung. Meine Haupthaltung ist, also wenn die Kinder klein sind, dann kann man sie noch erziehen. Man hat noch mehr Macht. ADHS-Kinder sind schon von Anfang an schwierig. Und da sage ich ja dann immer, man darf sie nicht erziehen, man darf nur Beziehung pflegen und so à la Jasper Juhl Leitwolf sein, also sagen, wo man durch will. Man darf nie sagen, nein, das nicht, sondern man muss sagen, ich will das. Aha, du willst das, aber ich will das. Und ich bin die Mutter und darum will ich dort durchgehen. In der Pubertät geht das nicht mehr. Da sagt dann der Pubertierende, ich mache, was ich will, aber ich will dennoch von dir die Unterstützung. Das sagt er natürlich nicht. Aber die braucht er, der Pubertierende. Und in dem Sinn sage ich, in der Pubertät ist eigentlich die Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kind ist die wichtige Funktion. Und in dieser Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kind ist es wichtig, dass die Eltern selber ein gutes Selbstbewusstsein haben, eine klare Haltung haben, klar können sagen, was ihre Werte sind, was ihnen wichtig ist im Leben, also dass sie ihre Wertvorstellungen weitergeben. Nicht den Hals abstopfen, sondern nur eine eigene Position beziehen. Und anhand von dieser eigenen Position kann das Kind sich dann orientieren. Es kann das blöd finden, hinterwäldlerisch, etc., etc. Es kann schlimmste Zeug darüber sagen. Es geht nicht darum, dass man das Kind überzeugt. Es geht darum, dass man selber überzeugt ist. Also, dass man selber seinen Standpunkt beziehen kann, standhaft sein in diesem Standpunkt. Und das Kind kann sich das anhören. Und ich habe einer jüdischen Mutter einmal gesagt, sie werden sehen, wenn sie ihre Wertvorstellungen dem Kind klar sagen. Aber wenn er jetzt alles blöd findet, nach 5 Jahren oder irgendwann später, sehen sie, die sind da. Und so war es. Sie hat das nicht geglaubt, aber nach 5 Jahren hat er alles gemacht, was man in der jüdischen Familie gemacht hat, mehr als alle anderen Kinder, die vorher sehr brav waren und sich angepasst haben. Also es ist wichtig, dass man einen klaren Standpunkt bezieht, dass man den aber im Kind nicht den Hals abstopft. Und da bringe ich dann auch immer wieder einen Begriff aus der Tierwelt. Die Kinder können sehr aggressiv sein und können böse Sachen zu einem sagen. Meine Tochter hat zu mir mal gesagt, du gehörst in die Verbrennungsanstalt. Und ich sage, die können alles böse Sachen sagen, aber man darf nicht mit der gleichen Gewalt zurückschlagen. Und das nennt man bei den Tieren Welpenschutz. Also bei den Hunden. Die Kleinen, also die Jugendlichen, die haben immer noch Welpenschutz. Sie dürfen uns angreifen, wir dürfen nicht emotional gleich zurückschlagen. Und im Moment, wo der emotionale Kampf läuft, kann man nicht, Anstandsregeln durchsetzen. Das bringt gar nichts. Da muss man das Emotionale einfach laufen lassen. Und wenn dann der Sturm vorbei ist, vielleicht einen halben Tag oder so, kann man sagen, ich will noch mal zurückkommen auf diese Situation, wegen dem und dem. Oder ich möchte dich fragen, wegen was und was bist du verrückt gewesen? Aha, wegen dem. Ja, verstand ich. Und jetzt sage ich noch meine Seite. Wenn du verrückt bist auf mich, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe, in deinen Augen, könntest du mir das auch auf eine andere Art und Weise sagen? Also, dass man dann andere Methoden, Verhandlungsmethoden miteinander probiert zu erarbeiten, die sie vielleicht das nächste Mal anwenden könnten. Das geht natürlich nicht mit einmal, aber das kann man immer wieder bringen. Und das ist eben die Auseinandersetzung, die so wichtig ist in der Pubertät. Also, der Welpenschutz muss man als Eltern immer im Kopf haben. Und das muss man auch den Eltern beibringen. Sie dürfen nicht aufs Kind zurückgreifen, zurück angreifen, aggressiv sein, wie das Kind auf sie aggressiv ist. Und wenn man bei einer Hundemutter schaut, die Hündchen, die beißen und packen und die müssen ja alles ausprobieren, die müssen ihre Zähne ausprobieren. Und die Mutter macht es nur ein bisschen so, aber sie beißt nie gleich zurück. Und das ist wichtig. Und vielleicht noch ein Satz, den ich auch den Eltern sage. Wenn ihr ein pubertierendes Kind sie Schlampe nennt oder weiss ich nicht was, alle bösen Wörter, und heute kursieren die natürlich unter den Jugendlichen, die hängen sich schon früh Schlötterli an. Das, also dadurch ist die Sprache eher ein bisschen brutalisiert worden. Wenn das Kind das macht, dann sage ich den Eltern immer, der emotionale Ausbruch von den Teenager ist kein Quali-Gespräch. Und die Eltern schauen das oft an. Oh, bin ich so eine schlechte Mutter? Habe ich alles falsch gemacht? Nein, es ist kein Quali-Gespräch. Es ist nur ein emotionaler Ausdruck von dem Kind in dem Moment. Es ist ein Zeichen von seiner Verzweiflung, von seiner Wut auf einem. Und es ist wichtig, dass das sagen darf. Und ich habe mir gesagt, ich will lieber, dass meine Kinder mir die Schlötterli selber anrühren, als dass sie dann 50 Jahre später auf der Couch in der analytischen Therapie sagen müssen, was ich für eine unmögliche Mutter war. Und das verzögert loswerden. Also Pubertät, in der Pubertät passiert der Ablösungskonflikt. Man kommt nicht drum herum. Und Kinder, die gar keinen Ablösungskonflikt haben, die müssen dann später irgendwie nachholen. Und ich habe mich so ein bisschen darauf geachtet, also ich habe mich immer für Schizophrenie interessiert. Und da gibt es so viele Mütter von diesen schizophrenen Kindern, die sagen, also wenn sie dann erwachsen sind, er hat nie pubertiert. Und dann sage ich ja, leider. Und wenn pubertieren die Kinder nicht? Vielleicht, wenn sie nicht so ein starkes Temperament haben, aber wenn sie trotzdem ein starkes Temperament haben, aber das Umfeld geschwächt ist. Also wenn im Umfeld Vater und Mutter geschwächt sind, dann tut ein sensibles Kind Rücksicht nehmen auf das Umfeld und tut sich zurücknehmen. Und tut dann seine eigene Persönlichkeitsentwicklung, den Bedürfnis von seinen Eltern hinten anstellen. Und dann kann seine Persönlichkeit nicht richtig entwickeln. Und das ist das Problem. Und darum, also wenn wir reinkommen in der Pubertät, ist es ganz wichtig, dass wir dann, ich sage jetzt, die Erziehung von den Eltern übernimmt oder den Schutz von den Eltern. Ich sage das sogar meinen Adolescenten-Patienten oder den schizophrenen Patienten. Ich schaue jetzt für ihre Mutter, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist nicht mehr ihre Aufgabe. Sie oder du darfst jetzt für dich selber schauen. Aber wir sind soziale Wesen. Und wenn die Adolescentenkinder speziell sensibel sind, dann nehmen sie natürlich auf, was bei den Eltern läuft, und dann stellen sie sich zurück. Und das ist nicht gut für die Persönlichkeitsentwicklung. Und dort ist ein wichtiger Moment, wo wir als unterstützende Personen reinkommen können und dann schauen, wie können wir den Partnerkonflikt oder die Problematik von den Eltern ein bisschen auffangen, dass nicht alles auf die Kinder weitergeht. Und das muss noch nicht einmal nur zur nächsten Generation. Also ich lese gerade ein Buch über Epigenetik. Und da können die Sachen wirklich auch 3 Generationen und mehr weitergegeben werden. Also Probleme, die nicht gelöst werden, können weitergegeben werden. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, dass wir, wenn wir reingeholt werden als Unterstützung, dass wir dann dort helfen, der Entwicklung, dass sie weitergehen kann. Dass dort, wo Lücken sind, dass man dort ein bisschen einfüllt, allenfalls andere Leute reinholt, sodass die pubertierenden Kinder ihre Persönlichkeit entwickeln können. Und ich habe ja, also Pubertät hat mich immer interessiert, und ich habe der Hotta immer gesagt, ich will Untersuchungen machen, wo man schaut, was für einen Erziehungsstil haben Familien verwendet und welcher Erziehungsstil hängt dann mit welcher Pathologie zusammen. Also auch wieder das, die Gene sind die Grundsteine, aber die Erziehung kann es eine Fehlschaltung machen. Und Ich habe selber, aber nur an 75 Familien und Schizophrenie-Familien habe ich es angeschaut. Und bei der Schizophrenie-Familie ist herausgekommen, dass dort mehr erzogen wurde ist mit Angst. Mit Angst und Emotionalität und oje und pass auf. Also, und sobald man Angst ausstrahlt bei den Pubertierenden als Erziehungsperson, dann tut man das Explorationsverhalten zurücknehmen. Und wenn es ein sehr ein exploratives Kind ist und halt wieder ADHS-Kinder, dann tut man sie wieder kopieren und in Grenzen. Und da gibt es auch wieder aus der Tierversuche gibt's eine Untersuchung. Man hat schwangere Mäusemütter gestört. Also man hat sie mit einem elektrischen Zwicker in den Schwanz gezwickt, sodass sie Stress hatten, Angst bekommen. Und die Mütter, die dann ihre Kinder geboren haben, wenn die Kinder erwachsene Mütter waren und wieder Kinder hatten, dann haben die ihr Kind weniger explorieren lassen. Also in der Angst sagt man immer, pass auf, nein, nicht, kannst nicht. Und Kinder sind oft sehr viel vorsichtiger, als wir das denken. Aber wenn sie ständig stören, dann gibt es wieder eine verkrüppelte Erfahrung. Also da ist die dritte Generation, ist die Angst, die man dieser Müsemutter zugefügt hat, ist dort weitergegangen als Verhinderung des Explorationsverhaltens. Das wäre so ein bisschen zur Pubertät. Eine Frage war auch wegen der Emotionskontrolle. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Pubertät, dass man lernt, seine Emotionen besser handhaben. Als Kind darf man schreien, machen, man muss nicht kontrolliert sein. Es ist der Mutter ihre Aufgabe, dass sie einem hilft, dass sie einem tröstet, dass sie, wenn irgendeine Gefahr ist oder wenn man Angst hat, dass sie zur Seite steht. Und da darf man noch schreien. Sehr anständig oder erzogene Kinder, da tut man schon früher abklemmen. Gestern hat mir einer gesagt, sein Vater sei verrückt worden, wenn er als Kind, er ist ein Bub, geweint hat. Und er war der sensible Bub gewesen. Und der Vater ist eher ein bisschen grob erzogen worden. Und ja, dann war das etwas, was der Bub nicht hat haben durfte. Und das ist natürlich nicht gut. Das sind dann so die Gender-Vorstellungen, so muss ein Bub sein und so muss ein Mädchen sein. In der Pubertät muss man lernen, seine Emotionen zu kontrollieren. Aber Emotionen kontrollieren heisst nicht, Emotionen abklemmen. Und das ist das Problem, das viel gemacht wird, wenn sich ein Kind, ein pubertierendes Kind, dann sogenannt schlecht benimmt und ja, schlimme Sachen sagt, respektlos der Mutter oder dem Vater gegenüber ist, dann will man das gerade abklemmen. Aber ich sage ja eben, die Respektlosigkeit ist kein Qualigespräch, das ist ein Ausdruck von Verzweiflung. Und darum darf man nicht im Moment von den hohen Emotionen sagen, das geht nicht, so redest du nicht mit mir, mit dir rede ich nicht mehr und dann mit Liebesentzug bestrafen. Sondern man muss das vorbeigehen lassen, wie ich vorher schon gesagt habe, und dann wieder anschauen und sagen, was könntest du anders machen. Also lernen mit Emotionen umgehen, heisst nicht Emotionen abklemmen. Und oft in der bürgerlichen, guten Erziehung meint man, mit Emotionen umgehen, ist Emotionen unterdrücken. Und wenn Emotionen abgeklemmt werden, die gehen nicht weg. Woher gehen sie dann? In den Körper. Und dann gibt es psychosomatische Störungen, alles Mögliche. Und man behandelt es dann nur noch auf Körperebene. Und es gibt Leute, die so erzogen sind, dass sie ihre Emotionen nie richtig ausdrücken können. Es geht alles in den Körper. Und klar, dann kommt die somatische Medizin, die dann oft den Zusammenhang nicht macht. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und dann müssen wir es dann wieder übersetzen, was bedeutet eigentlich das körperliche Symptom. Und da verwende ich ja immer das Hirnmodell, das ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt habe. Ich mache es hier mit der Hand. Also, die Emotionen laufen im limbischen System ab. Und das limbische System ist, hat sich entwickelt bei den Säugetieren. Bei den Säugetieren ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind sehr wichtig. Denn das Kind überlebt nicht, wenn es nicht die Milch bekommt. In der heutigen Zeit mit den Nestle-Produkten kann es auch überleben. Aber die Evolution hat sich noch nicht angepasst an das. Das ist ja recht. wenn da die Emotionen überlaufen, dann kannst du abgehen. Und dann gibt es lauter psychosomatische Störungen. Wenn die Emotion rauf überläuft, dann gibt es die kognitive Störung, dann gibt es Schizophrenie. Und in der Pubertät kann es dann Schizophrenie geben oder Psychosomatik oder alles Mögliche. Die Delinquenz, die nimmt auch dort ihren Anfang, ihren Ursprung. Und ich schaue immer so ein bisschen, wenn, also so wie Bader-Meinhof-Gruppe oder da der israelische Präsident umgebracht hat, das war ein ganz braver, orthodoxer Jude, der sehr streng erzogen worden ist. Und die Heime sind dann brav und draussen wird dann politisiert und dort hat man dann auf politischer Ebene das Recht, Menschen umzubringen, Bomben zu legen, etc. etc. Und darum sage ich den Leuten immer, wenn die Kinder in der Schule brav sind und die Heime so ablösen, sind sie froh. Die Heime ist das Übungsfeld. Sie müssen das Übungsfeld zur Verfügung stellen. Und gerade ADHS-Kinder müssen sich derart konzentrieren, dass sie es recht machen in der Schule, in der Gesellschaft, dass sie die Heime dann am liebsten platzen. Und die Kinder von der Familie, die wir kennen, dort ist es genau so. In der Schule sagen sie, nein, wir kommen eigentlich zu Gang mit dem. Und die Mutter sagt, oh, ich verträge es nicht mehr. Und sie ist natürlich auch ein ADHS und dann gehen sie voneinander los. Und jetzt muss ein Freund platziert werden, weil sie es einfach nicht verträgt. Weil es zu viel ist. Und wenn man zurückgeht in ihrer Erziehung, dann ist sie viel zu streng erzogen worden. Und mit einem Mädchen geht das noch. Mädchen passen sich mehr an. Die sind von ihren Hormonen her anpassungsfähiger. Buben können das nicht so gut. Und die kommen dann mehr unter die Räder. Und wenn ich schaue, wer geht in die Delinquenz. Also ich war ja, jahrelang im Fachausschuss von der Strafvollzugskommission von der Nordostschweiz. Und dort habe ich immer alle die Gutachten gelesen und hat es immer geheißen POS-Kind, also POS-Kind, ADHS-Kind. Und die Gefängnisse haben 30% wahrscheinlich mehr, haben sie ADHS. Und wenn man dort schaut, wie die Kinder erzogen worden sind, dann ist meistens irgendeine geschwächte Mutter, ein geschwächter Vater oder beide geschwächt, dann überstreng, aber absolut inkonsequent. Mal so, mal so. Das Kind hat sich auf gar nichts einstellen können. Und eher streng und bestrafend. Und das bringt dann mit sich, dass sie über die Erziehungslinie rausgumpen und dann ihre eigene Struktur setzen, wo natürlich dann antisozial oder dyssozial ist. Also Pubertät ist in dem Sinn, wie soll ich sagen, die Werkstatt für die Persönlichkeitsbildung. Und es ist ganz wichtig, dass man da sorgfältig mit dieser Phase umgeht. Und man kann dort auch nicht warten. Denn die Kinder sind so drängig und das geht so vorwärts. Die haben ja oft auch einen Wachstumsschub. Die machen ganz schnelle Entwicklungen. Und da muss man parat stehen. Ich habe eine Familie begleitet, wo MST drin war. Und die sind gekommen mit fixen Theorien, mit Bestrafung, also so die übliche, ja, sie macht üblicher Bestrafung und Belohnung. Bei den ADHS-Kindern funktioniert das überhaupt nicht mehr. Darum sage ich, man kann sie totschlagen und sie folgen immer noch nicht. Und das sage ich extra, damit man merkt, es geht nicht so. Und die haben solche Sachen gebracht und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann aber mit der Mutter weiter geschafft. Und habe ihr geholfen, sie war eine alleinerziehende Mutter. Und eine Situation war, da ist er vom, ich habe ihn aus dem Heim dann rausgenommen, aber dort war er noch im Heim. Ist er vom Heim, hat sie ihn heimgenommen, dann habe ich gesagt, und wie machen sie es dann, wenn sie jetzt mit ihm heimfahren? Ja, ich sage ihm gerade im Auto, das und das und das geht nicht und zahlt nicht. Nein, nein, so genau nicht. Fahren sie ganz ruhig heim, kommen sie zu Hause an, sagen so, jetzt trinken wir einen Tee oder einen Kaffee oder eine Schokolademilch miteinander. Und dann sagen sie, ich habe ein Anliegen, ich habe ein Herzensanliegen. Ich wollte dir sagen, bei mir die Heime sind die Regeln so, ich möchte so, ich möchte so, ich möchte so. Und was ist passiert? Der Bub, dort ist er, weiß auch nicht, war es 13 oder so, hat gesagt, ja, und ich möchte dir jetzt auch etwas sagen. Und dann hat er gesagt, und das und das und das habe ich nicht gern. Dann habe ich gesagt, super, Sie haben Ihre Sache gesagt, aber Sie haben dem Bub auch die Möglichkeit gegeben, dass er es sagen darf. 10 Jahre später, er hat seine Lehre abgeschlossen. Ich habe dort auch noch mit dem Lehrmeister umgekehrt, der ihn nach altmodischer Situation hat erziehen wollte, die nicht funktioniert hat. Aber er war sehr streng. Und er hat ein paar Sachen gelernt, punkto. Er ist Automech geworden. Und ich habe letztens wieder gesehen und habe gesagt, wie war eigentlich der erste Lehrplatz? Und dann habe ich gesagt, ja, schrecklich. Er hat jeden Morgen einen Bauchweh und Angst gehabt und so. Aber er hat einiges gelernt. Er hat gelernt, ich weiß nicht was, also wie man halt ein Auto nicht schludrig repariert, sondern genau, perfekt, etc. Also Perfektion hat er gelernt in seinem Beruf. Menschlich ist für ihn nicht gut gewesen. Er hat dann auch gewechselt. Und dann habe ich gefragt, und was läuft dann am liebsten zwischen ihm und der Mutter ab? Und dann hat er gesagt, wenn die Mutter mich zusammenschießt oder meine Kollegen zusammenschießt in meiner Anwesenheit, dann raste ich aus. Dann trülle ich durch. Und er sagt, ja, verstanden. Und mir hat die Mutter vorher erzählt, wie er sie schlecht behandelt, bla bla bla. Da habe ich nur diese Seite gehört. Und er sagt, okay, ja, verstanden. Ich werde der Mutter das sagen. Und ich habe sie gestern am Telefon gehabt und habe gesagt, sie dürfen dann nie bloßstellen vor seinen Kollegen. Sie dürfen den Kollegen nicht bloßstellen vor ihm. Da greifen sie ein in seine Peergroup. Das geht nicht. Das ist gefährlich. Dann hat sie gesagt, ja, da haben sie recht. Ja, aber ich bin halt auch ein ADHS und ich habe mich auch nicht immer im Griff. Und ich sagte, ja, verständlich. Aber sie hat sofort begriffen, um was es geht. Und er hat dann gesagt, wir können ja mal zusammen zu ihnen kommen. Dann habe ich gesagt, sehr gute Idee. Also das Kind hat das selber vorgeschlagen. Also Kind. Er ist ein erwachsener Mann, jetzt 23 oder so. Dann habe ich gesagt, ja, sehr gute Idee. Die Mutter auch gesagt, und jetzt kommen wir dann mal zusammen. Und dann kann ich quasi als Bindeglied in Ruhe schauen, wie geht man miteinander um. Da bin ich dann der Puffer zwischen diesen beiden ADHSler. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich habe einen schizophrenen Patienten und der ist eben der feine, sensible, trotzdem auch eigenwillige Patient gsi, junge Bub gsi, wo hat wollte erwachsen werden, indem er Sachen mitgemacht hat, so wie kiffen und Zeugs aufs Internet stellen etc. Und das eigentlich gar nicht ausgehalten hat. Er ist sehr eng erzogen worden und ist dann ausgebrochen aus dem, indem er solche Sachen gemacht hat. Dann hat es ihn verrührt, dann ist er psychotisch geworden und ist dann jahrelang in seiner Psychose und hat da immer im Kopf gekämpft. Alle wollen mich stören und alle wollen etwas von mir und ich will selber sein. Er ist im Keller gewohnt in der Familie. Er ist ganz bleich, schattengewächst, nicht mehr recht gegessen etc. Ich habe jetzt über IPT, das ist Integration pour tous, er hat einen KV-Abschluss dann doch noch gemacht, mit Medikament, aber sozial hat er nur mit Mutter, Vater und Großeltern noch verkehrt und jetzt will er gar nicht mehr. Und jetzt sagt er, und das ist sehr interessant, im Vater seine Familie ist es so, die ist ein bisschen grob und ungekoppelt und schwätzt viel und macht Chaos. Und die Mutter, ihre Familie, die schwätzt nicht. Die macht einfach, aber es ist keine Konfliktlösung da. Und ich wollte jetzt für mich schauen. Also jetzt sagt er, wie ein Pubertierender mit 27, ich muss jetzt mich entwickeln. Und sein Coach sagt auch, du musst dich selber sein. Du kommst nur an, wenn du dich selber bist. Aber nicht, wenn du probierst, nach dem Recht machen, nach dem Recht machen, dann weißt du gar nicht, wer du bist. Und er kommt immer mit einer Liste in die Stunde und sagt, ich will ein guter Mensch sein, ich will korrekt sein, ich will mich gesund ernähren, ich will sozial korrekt sein, ich will niemandem weh machen, bla bla bla. Alles so 10 Gebotssachen, wo nicht her ist. Und jetzt sagt sein Coach von dieser IPT und ich, kommen jetzt so langsam zusammen. Und jetzt kann er auch sagen, ja, ich war dort auch nicht nur immer das Opfer beim Brüder, ich habe auch drin funktioniert. Und ich weiss ja, ich muss jetzt ein bisschen rausgehen und ich muss lernen, mit dem Sozialen umzugehen. Also der fängt erst jetzt an für seine Persönlichkeitsbildung. Und der hat sie nicht bilden, weil er sich an Kollegen angehängt hat, die überhaupt nicht der Moral der Mutter entsprochen hat. Und der hat täglich gekifft und die Mutter hat das nicht einmal gemerkt. Ja, er hat es gut gemacht. Er hat sich gut in zwei Welten gelebt. Einmal hatte ich auch eine Sozialarbeiterin als Kollegin und die hat zu ihrem Sohn gesagt, was hast denn du da? Und dann hat er gesagt, ja weisst Mami, ich fixe. Und die hat nichts gemerkt vorher. Und wenn man nichts merkt, was beim Kind ist, ja genau, dann ist man ein bisschen weiter weg von seinem Teenager. Also, es geht darum, dass man in der Teenage-Phase sich mit dem Kind auseinandersetzt, das wahrnimmt, nicht nur seine Doktrinen dem Kind einpflanzt, sondern dass man die Auseinandersetzung wagt. Dass man zu sich steht und das Kind sich kann entwickeln anhand von dem Felsen der Brandung, anhand von dieser elterlichen Autorität. Aber nicht eine befehlende Autorität, sondern eine seiende Autorität. Jetzt habe ich euch so ein bisschen Kernsachen gesagt und jetzt möchte ich einfach gerne, dass ihr euch dafür beteiligen und Fragen stellen, Ergänzungen machen etc. Wer? Ja.
Ich habe das Buch von Daniel Held gelesen, Ein Lob der Scham. Du hast vorhin gesagt, sie bloßstellen vor den Kollegen oder Kollegen vor innen bloßstellen. Das fängt viel, viel früher an, ich den Eindruck, dass sie beschämt werden.
Ja.
Also da kann man bei kleinen Kindern gut beobachten, wenn sie beschämt werden.
Genau. Genau.
Das
fängt schon früher an. Ja. Die Beschämung ist ein ganz starkes, potentes Mittel, um einen Menschen unterkriegen.
Ja. Was aber nicht heisst, dass Scham nicht auch etwas Gutes ist. Also aus der Scham.
Nein, das heisst nicht.
Und diesen Unterschied habe ich eigentlich erst mit dem Buch ein bisschen
gesehen. Ah, interessant.
Ja.
Sehr interessant.
Und das von Jesper Juhl, gell, Theresa, das Eisen schmieden, wenn es kalt ist.
Genau,
das ist
wirklich
etwas vom Wichtigsten. Ja, der Plato hat gesagt, keine Kunst ohne Scham. Also Kunst heisst ja, es entwickelt sich etwas in einem Schutzraum. Und ich könnte jetzt sagen, jeder Mensch ist eine Kunstform. Also der Pubertierende ist ein Kunstobjekt. Also der muss sich in einem gewissen Schutzraum entwickeln. Das stimmt, ich bin froh, dass du das bringst. In dem Moment tun ja die Kinder auch ihre Türen abschliessen.
Ja.
Und man muss den Eltern sagen, es wird nicht mehr einfach reintrampen, um die Wäsche ablegen oder irgendetwas sagen. Es muss angeklopft werden. Man muss die Erlaubnis sich holen. Ja.
Und warten, bis
ja kommt. Richtig. Nicht
anklopfen,
nicht klopfen und schon ist man drin.
Genau.
Nicht so. Warten, bis ja kommt. Und wenn es Nein heisst, muss man warten.
Genau.
Das muss man respektieren. Und das vergleiche ich dann an mich auch mit der Raupe, die sich zum Schmetterling verpuppt. Wenn die Raupe sich zum Schmetterling verpuppt, tut sie sich ja ganz abkapseln. Und dann passiert da innen die Metamorphose. Und in dem Sinn ist die Pubertätsentwicklung eine Art Metamorphose. Und wenn man dort reinsticht in die Raupe, dann gibt es einen Krüppel. Dann gibt es keinen rechten Schmetterling. Und wir wollen, dass unsere Kinder sich zu tollen Schmetterlingen entwickeln und nicht verkrüppeln werden. Ja, man darf nicht stören.
Die Tochter von einer Freundin von mir hat ein Schild an die Tür gehängt mit 14. Bitte anklopfen, hier lebt ein bissiger Teenager.
Ja, richtig. Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist super. Das ist super. Das ist super.
Ich hatte gestern eine Familie, also die Begleitung ist schon ein halbes Jahr. Und das 11-jährige Mädchen hat nie duschen.
Mhm.
Und ich habe immer so gedacht, irgendetwas ist da noch so ein bisschen dahinter und so. Und jetzt gestern und auch mal der Vater da nicht rum war, hat sie...
Vielleicht noch etwas zur Emotionskontrolle. Also in der Pubertät muss man ja lernen, eben seine Gefühle zu kontrollieren. ADHSler können das etwas weniger gut und es geht etwas länger, die reifen auch etwas später. Und die machen wahrscheinlich ihr Synaptic Pruning auch nicht so früh, auch in der Späte. Und zum Teil vielleicht nicht ganz, darum sind sie auch kreativ. Also sie können besser noch Grenzen überschreiten, kreative Ideen haben etc. Jetzt allgemein von der Neuropsychologie, man sagt oder man hat herausgefunden, und da ist wieder das Hirn, wenn man starke Emotionen hat und einem fast verplatzt, wenn man die Emotionen in Wort kommt jemand.
Nein, ich frage dir einen privaten Müll jetzt hier. Und im öffentlichen Bierkosten.
Ich jetzt Abfall.
Sozialkontrolle. Wenn man Emotionen hat, die hier im limbischen System ablaufen, wenn man die in Wort fasst, also in die Sprache hinein tut, wenn man die auf die Reihe bringt, über die Sprache, und unsere Sprache ist schon linear, dann geht 50% vom Stress weg. Darum schreiben viele Teenager-Mädchen, schreiben Tagebuch. Und indem man Tagebuch schreibt, macht man Ordnung in seinem Hirn. Und dann geht 50% von dem Stress weg. Buben machen es nicht so viel, die tun es eher ausagieren. Bei den Männern machen es nur die Schriftsteller. Und wenn sie begabt sind, so wie ein Rilke, dann kommen wunderbare Sachen raus. Aber man könnte auch den Buben sagen, ich sage es auch meinen männlichen Patienten, schreibt Tagebuch, schreibt eure Emotionen auf.
Raps machen sie jetzt?
Ja, die machen das, das stimmt.
Ah, haben alle Raps geschrieben?
Ja, 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 ja. Ja.
Bodytext zum Teil, du
ja.
Oh.
Ja, ja.
Aber manchmal reicht es auch ein Stichwort, also nur Stichwort, weil wir ja nicht dann schreiben, sage ich, ja, man einfach ein Stichwort aufschreiben. Wie ist der denn gegangen? Oder zwei, drei, du musst nicht ganz die Sätze machen.
Ja, das ist auch richtig. Das ist auch gut. Muss
es loswerden.
Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Und also ich habe nur den einen Film gesehen von Eminem, und da habe ich verstanden, wie es geht bei den Raps. Also da geht man ja singenderweise aufeinander los, hackt der andere aber zum Schlimmsten. Aber der, der abgehackt wird, darf nicht das Gesicht verlieren, also darf nicht aufgeben. Der muss wieder einen neuen Rap machen. Und der Eminem hat dann beinahe aufgegeben, hat dann aber nicht aufgegeben und hat dann wieder weitergemacht. Und das ist eigentlich die Auseinandersetzung. Das ist die emotionale Auseinandersetzung, wo man immer wieder aufsteht und für sich ansteht.
Die
tun
ja häufig nach ein paar Jahren, wenn sie die furchtbaren Rettungen...
Etwas schwierig ist in einer Situation, wenn man mit einem System arbeitet, ist es wichtig, dass man nicht gerade direkt auf die Person losgeht, sondern dass man ein bisschen generalisiert. Dass man sagt, also dass man ein bisschen ausholt, dass man sagt, wissen Sie, so und so, so medizinisch, und dann muss man halt sein medizinisches Wissen ein bisschen vorholen. Und das ist so und so und so und so. Und wenn Sie das Kind dazu zwingen, also Ihre Idee von müssen laufen ist gut und recht, aber bei dem Kind ist es anders. Und wenn Sie das Kind dazu zwingen, dann schadet Sie ihm. Und dann kommt man wieder zum gemeinsamen Nenner. Sie wollen dem Kind nicht schaden, ich will nicht, dass dem Kind geschadet wird. Und darum sage ich, Sie müssen es so machen. Und da müssen wir zum Teil dann wirklich autoritär hineinkommen. Mhm. Anders geht es nicht. Und gerade bei so patriarchalen Systemen, mehr als Frauen, und dann haben wir nochmal eine Schwierigkeit, müssen wir autoritär hineinkommen. Aber wir können uns das Wissen holen und das präsentieren, ich sage jetzt extra medizinisch, und dann haben sie wieder Respekt. Aber ja, da muss man zum Teil sehr autoritär und ganz klar sagen, so und so und so. Aber eben, zuerst generalisieren, zuerst ein bisschen ausholen, zuerst erweitern und dann aber am Schluss seinen Punkt setzen.
Ja, also mittlerweile, ich bin ja schon mit dem zum Vater heim, ich habe ihm angeboten, wir haben dann mit den Eltern zusammen und jetzt hat aber der Arzt eine Gefährdungsmeldung gemacht, weil er lässt sich von niemandem etwas sagen und belehren.